So klingt Meeresrauschen. Und so klingen Krokodile ungefähr. Zwei Geräusche, die Inayat nicht zusammenbringen kann. Er weiß einfach, dass es im Meer keine Krokodile gibt. Es gibt sie zwar, aber Inayat ist vom Gegenteil überzeugt. Inayat, das ist der Protagonist des Buches Im Meer schwimmen Krokodile. Stellt euch einmal vor, ihr lebt mit eurer Familie in einem schönen kleinen Dörfchen. Und dieses Dörfchen und dessen Umland sind alles, was ihr kennt. Die Schule dürft ihr nicht mehr besuchen, da sie einfach geschlossen wurde. Und auf einmal nimmt euch eure Mutter auf einen Ausflug in ein anderes Land mit und ist am nächsten Tag wieder verschwunden. Du kannst nicht zurück. Was machst du dann? Als ungefähr 10-jähriger Mensch, ohne alles? Dieser Frage bzw. Aufgabe musste sich auch Inayat stellen. Er lebte mit seiner Familie in dem kleinen Dorf Nawa im Osten Afghanistans. Seine Familie gehört der ethnischen Minderheit der Hazara an, welche der ständigen Diskriminierung von anderen ethnischen Gruppen in Afghanistan ausgesetzt ist. Zudem sollen Inayat und sein Bruder als Vergeltung für das Nichtwiederbringen von Waren von seinem Vater an die Taliban ermordet werden. Inayats Vater starb im Iran bei einem Raubüberfall auf ihn, während er versuchte, eben diese Waren wieder nach Afghanistan zu bringen. Inayats Mutter entschließt also, ihn in Pakistan in Sicherheit zu bringen, muss ihn dort jedoch alleine zurücklassen. Und was nun? Hier beginnt Inayats Reise, geprägt von Unsicherheit, Abschiebungen, Kinderarbeit und Flucht. Das Buch Im Meer schwimmen Krokodile von Fabio Guédard erzählt eben diese Geschichte. Es erzählt die wahre Geschichte von Inayats unfreiwilliger Reise von Nawa bis nach Turin. Es ist aus der Ich-Perspektive, aus den Erinnerungen Inayats geschrieben. Inayats Geschichte bzw. seine Reise führt ihn über Pakistan, durch den Iran, in die Türkei, über das Mittelmeer, nach Griechenland und schlussendlich nach Italien. Durchsetzt von innigen, jedoch gezwungenermaßen temporären Freundschaften, Konflikte mit Grenzpolizisten und der ständigen Unsicherheit des eigenen Überlebens.
Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass sie wirklich weggeht. Wenn man als 10-Jähriger abends einschläft, an einem ganz normalen Abend, der auch nicht dunkler, sternklarer, stiller oder übelriechender ist als andere. An einem Abend, an dem derselbe Muezzin von den Minaretten zum Gebet ruft wie immer. Wenn man als 10-Jähriger, und das ist nur so dahingesagt, weil ich gar nicht genau weiß, wann ich geboren bin, denn in der Provinz Ghazni gibt es kein Geburtenregister. Also wenn man als 10-Jähriger einschläft und deine Mutter drückt deinen Kopf vor dem Schlafengehen länger an ihre Brust als sonst und sagt, drei Dinge darfst du nie im Leben tun, Inayat-Jan. Niemals, versprich es mir. Erstens, Drogen nehmen. Manche duften und schmecken gut. Und wenn sie dir vorgaukeln, mit ihnen ginge es dir besser als ohne, hör nicht auf sie. Versprich es mir. Versprochen. Zweitens, Waffen benutzen. Auch wenn jemand dich oder deine Ehre beleidigt, versprich mir, dass deine Hand niemals zu einer Pistole, einem Messer, einem Stein, ja nicht einmal zu einem Holzlöffel greifen wird, wenn dieser Holzlöffel dazu dient, einen Menschen zu verletzen. Versprich es mir. Versprochen. Drittens, stehlen. Was dir gehört, gehört dir. Was dir nicht gehört, nicht. Das Geld, das du zum Leben brauchst, wirst du dir erarbeiten, auch wenn es mühsam ist. Du wirst niemanden betrügen, Inayat-Jan. Versprochen? Du wirst allen gastfreundlich und großzügig begegnen. Versprich es mir. Versprochen. Also, auch wenn deine Mutter solche Sachen zu dir sagt, anschließend zum Fenster schaut und anfängt von Träumen zu reden und dich dabei ununterbrochen liebkost, wenn sie von Träumen spricht wie dem Mond, in dessen Schein man abends essen kann, und von Wünschen, davon, dass man immer einen Wunsch vor Augen haben soll, wie ein Esel eine Karotte, und dass uns erst der Wille, unsere Wünsche wahrzumachen, die Kraft gibt, morgens aufzustehen. Ja, dass es das Leben lebenswert macht, wenn man nur immer schön seinen Wunsch im Kopf behält. Also auch wenn dir deine Mutter beim Einschlafen solche Dinge sagt, mit einer leisen, sonderbaren Stimme, die dir die Hände wärmt wie Kohlenglut. Wenn sie also damit die Stille füllt, ausgerechnet sie, die stets nüchtern und wortkarg war. Selbst dann fällt es dir schwer zu glauben, dass ihre Worte Choda Negadar bedeuten, lebe wohl. Einfach so, aus heiterem Himmel. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, reckte und streckte ich mich und suchte rechts neben mir nach dem vertrauten Körper meiner Mutter. Nach dem beruhigenden Duft ihrer Haut, der für mich so etwas bedeutete wie »Los, wach auf, steh auf!« Aber meine Hand griff ins Leere und ich bekam nur das weiße Baumwolllaken zu fassen. Ich zog es an mich, drehte mich um und riss die Augen auf. Ich setzte mich auf und rief nach meiner Mutter. Aber weder sie noch sonst irgendjemand hat mir geantwortet.
So beginnt die Erzählung. Doch später, im Verlaufe der Reise, liest es sich dann auch immer öfter so.
Sie gaben jedem zwei Flaschen, eine volle und eine leere. Die volle enthielt Wasser, die leere war zum Hineinpinkeln gedacht. Sie füllten den Hohlraum mit über 50 Personen. Die Verhältnisse waren mehr als beengt. Schlimmer noch, wir fühlten uns wie eine Handvoll Reis, der in der Faust zusammengedrückt wird. Als sie den Hohlraum schlossen, verschluckte uns die Dunkelheit und ich glaubte zu ersticken. Ich dachte, hoffentlich wird es eine kurze Fahrt. Hoffentlich dauert es nicht lange. Irgendwo beschwerte sich jemand. Ich spürte das Gewicht der Steine im Nacken, das Gewicht der Nachtluft auf den Steinen und das Gewicht des Himmels und der Sterne auf der Nachtluft. Ich begann durch die Nase zu atmen, aber ich atmete Staub ein. Ich begann durch den Mund zu atmen, aber die Brust tat mir weh. Am liebsten hätte ich über die Ohren oder Haare geatmet, wie Pflanzen, die Feuchtigkeit aus der Luft filtern. Aber ich war keine Pflanze und es gab keinen Sauerstoff. Irgendwann dachte ich, wir halten an, aber es war nur eine Kreuzung. Jetzt sind wir da, wir sind da, dachte ich ein anderes Mal, aber es war nur der Fahrer. Er war ausgestiegen, um zu pinkeln, das konnte ich hören. Ich selbst muss nicht pinkeln, nein, ich muss nicht pinkeln. Wir sind da, dachte ich, als Knie und Schultern abgestorben waren, aber es war wieder bloß falscher Alarm. Keine Ahnung, was diesmal los war. Irgendwann hörte ich auf zu existieren. Ich hörte auf, die Sekunden zu zählen, um mir die Ankunft vorzustellen. Alles in mir schrie vor Schmerz, auch meine Muskeln und Knochen. Und dann der Gestank. Ich weiß noch, wie es nach Urin und Schweiß stank. Hin und wieder hörte ich Schreie und Stimmen in der Dunkelheit. Keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen war, als jemand herzzerreißend zu jammern begann, so als würden ihm die Fingernägel ausgerissen. Ich kam mir vor wie in einem Albtraum.
Das waren zwei Ausschnitte aus dem Buch »Im Meer schwimmen Krokodile«. Es erzählt Inayats Geschichte, seine Reise bzw. unfreiwilliger Flucht von Afghanistan nach Turin. Das Buch hat 218 Seiten und ist in sehr angenehmer, einfacher Sprache geschrieben. Es wurde von Fabio Guedar in Zusammenarbeit mit Inayat verfasst. Fabio Guedar lebt in Turin und arbeitete lange Zeit mit Jugendlichen und schrieb für Zeitungen. Mit dem Buch »Im Meer schwimmen Krokodile« gelang ihm dann der internationale Durchbruch. Dieses wurde 2010 herausgegeben und erschien in deutscher Sprache 2011 beim Albrecht Knaus Verlag. Es kostet etwas zwischen 4 bis 10 Euro. Und ich möchte es jedem unserer Zuhörenden sehr ans Herz legen, diese wundervolle, erschreckende und schöne Geschichte zu lesen.